Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Nicolas Kreutz, Invios.
Andi Groß aus dem Studio von Börsenradio. Heute machen wir einen Ausflug in die Welt der Neurofinanz. Die sieben Sünden der Geldanlage. Und ich starte mit einem Zitat. Das ist nicht von mir. Die Börse ist voller Menschen, die den Preis von allem, aber den Wert von nichts kennen. Dieses Zitat stammt von Philipp Fischer. Das ist eine Investorenlegende und er ist Autor des Buches Common Stocks and Uncommon Profits, eines der meistverkauften Bücher seines Fachs. Und das war 1958. Was bedeutet jetzt dieses Zitat und gilt das Zitat heute noch?
Ja, es gilt. Also es hat seine Bedeutung. Wir sehen es ja gerade auch wieder im Hype, dass die Lemminge wieder eine Richtung vorgeben und man geht gemeinsam dann hoffentlich nicht über die nächste Klippe, aber dieses Herden, das Herding nennt man das auch, dieses Herdengefühl, man fühlt sich sicher, man ist ja auch vor Fressfeinden in der Vergangenheit auch sicherlich gewahrt geblieben, aber im Grundsatz bleibt immer das Gleiche. Sobald eine Situation stressig für den Menschen wird, sobald Druck entsteht, setzt eben halt ein anderes Hirnareal an und dann gibt es diese Übertreibung und dann werden eben halt faire Werte auch massiv überbewertet und dann hat man irrationale Preisentwicklung, wie wir sie ja momentan auch wirklich bei den Magnificent Seven teilweise sehen.
Dieses Herdenverhalten und Fressverhalten, das erinnert mich an eine Geschichte. Man sagt ja immer, ja, wenn du rausgehst in diesen Markt und bist die Antilope, ja, und hinter dir ist der Löwe, dann renne. Du musst den ganzen Tag rennen. Und dann sagen die Schlauen, Moment mal, du musst nicht den ganzen Tag rennen, du musst nur schneller sein, ein bisschen schneller sein als die langsamste Antilope. Weil was macht der Löwe? Der frisst die langsamste Antilope. Aber dieses Thema Neurofinanz, das heißt, wer trifft jetzt eigentlich die Entscheidung? Das Hirn oder der Bauch oder beide?
Beide, leider halt nicht parallel, sondern das ist ein sehr austariertes System. Der Kopf ist so ausgerichtet, dass er im Prinzip in Stresssituationen dann greift das limbische System. Das ist ein System, was relativ unbeeinflussbar ist über die Ratio, also über den kognitiven, verstandesmäßigen Bereich, sondern es passiert dann intuitiv, sagt man auch. Und dann übernimmt wirklich der Bauch, das ist in Stresssituationen. Die Hoffnung wäre natürlich, dass wir immer rational durch die Welt gehen, tun wir aber leider nicht, weil natürlich auch dieses Hirnareal, wo rationale Anlageentscheidungen getroffen werden, auch generell rationale Entscheidungen, dieses Hirnareal macht etwa 40-45% des Gehirnsvolumens aus, dieser 1,5 Kilogramm neuronalen Wunderwerkes aus. Und das kostet viel Energie. Es macht etwa auch 30-40% des Energieumsatzes aus. Und der Körper ist darauf ausgerichtet, eben halt auch Energie zu sparen. Früher gab es Nahrung nicht im Überfluss, man musste damit haushalten. Und deshalb werden alle Hirnareale oder generell Dinge wieder in den Standby-Modus zurückgeführt, die nicht unbedingt zum Überleben notwendig sind. Deshalb setzt dann auch so ein rationales Gehirnareal relativ schnell wieder aus.
Also die Lösung könnte ja dann ganz einfach sein, dass man sagt, okay, ich stelle dem Hirn und dem Organismus genug Energie zur Verfügung. Das heißt, neben dem Trading Desk muss immer ein Schokoriegel irgendwo sein, dass man da schnell reinbeißen kann, bevor die Wut und die Aggression oder die Hektik dann Oberhand nimmt und eben das limbische System dann die Kontrolle übernimmt. Und das andere könnte natürlich auch sein, dass diese sieben Sünden der Geldanlage, über die wir jetzt sprechen werden, dass Sie, liebe Hörer, sich das ausdrucken, an die Wand heften, neben den Rechner, dass Sie immer einen Blick drauf haben. Steigen wir doch mal ein. Punkt 1. Mangelhafte Diversifikation und unprofessionelle Aktienauswahl. Mein Gott, das kennt doch jeder. Das macht doch eigentlich jeder.
Ja, und jeder macht es immer wieder falsch. Wie viele der Zuhörer haben momentan einen hohen Technologieanteil, fahren ein Clusterrisiko, was nicht notwendig ist? Selbst in solchen Leitbörsen wie im S&P, im MSCI World, haben wir zweistellige Gewichtungen des IT-Sektors, wenn man nicht einen Equal Weight ausgewählt hat. Also auch da sieht man, trotz professioneller Technik, trotz Maschinen, die uns unterstützen, auch in der Auswahl, in der Selektion, im Research, gelingt es uns nicht, dieses Herdenverhalten zu verlassen und letzten Endes dann auch diese Clusterrisiken zu erreichen. Also der generelle erste Hinweis ist, man muss sich wirklich gut informieren, tiefer eintauchen. Die schnelle Lösung, die Abkürzung gibt es nicht. So ist leider Asset Management. Und dann bitte streuen über alle Assetklassen, über Regionen, Branchen, das, was halt möglich ist. Das ist das A und O. Tobin hat es mal mit Free Lunch bezeichnet. Das ist wirklich das einzige Mittagessen, was sie umsonst bekommen. Die Diversifikation, also die Risikostreuung über unkorrelierte Vermögenswerte.
Punkt 2 der Todsünden. Ah, komm, ich kaufe den DAX. Die Unternehmen dort, die kenne ich. Hat ja auch irgendwie Costellani gesagt. Ja, nur das Thema kaufen, was du wirklich verstehst.
Ja, das erfolgt dann der Home Bias. Das ist quasi die Heimatmarktneigung. Das machen wir Deutsche genauso verkehrt, wie es der Japaner und der US-Amerikaner machen. Grundsätzlich, man kauft nur das oder der Bauer frisst nur das, was er kennt. Der Anleger kauft nur das, was er vermeintlich kennt. Ich glaube, das hat sich gerade auch durch die zunehmende Digitalisierung und dass man Informationen auch nur 2 Mausklicks entfernt da ist. Also Information ist beliebig teilbar und schnell verfügbar. Gilt dieses Argument nur noch teilweise. Es ist unverständlich, dass man sich mal angenommen jetzt im DAX nur tummelt oder im MDAX oder SDAX oder TechDAX, deutsche Immobilien, deutsche Rentenpapiere und alles, was ein deutsches Sparbuch, man sich eben halt nur in dieser Region befindet, die momentan der kranke Mann Europas ist. Ja, Deutschland ist nachweislich in einer Stagnation, teilweise ja in einer technischen Rezession, letztes Jahr, dieses Jahr Mini-Wachstum. Da muss man ehrlich sagen, man nimmt sich ja Renditechancen, wenn man dann nicht doch in den Emerging Markets, in den USA, da kommen dann auch noch Währungschancen dazu, dass man nicht sein Geld breit streut.
Die dritte Todsünde, Hyperaktivität versus Politik der ruhigen Hand. Also nichts zu tun ist offensichtlich besser als das Falsche zu tun. Das widerspricht allerdings einem alten japanischen Sprichwort. Und das ist jetzt kein Spruch, das hat mir bei einer Dienstreise nach Japan, hat mir das ein Japaner erzählt. Die meisten Fehler entstehen dadurch, dass man nichts tut, als dass man das Falsche tut. Aber an der Börse scheint das genau umgekehrt zu sein.
Ja, richtig. Also wir Menschen neigen auch aus dem evolutionsbiologischen Zusammenhang heraus, als wir früher in den Höhlen waren und Nahrung vielleicht knapp war, dann war Aktionismus immer gut. Man selten merkt das auch selber, wenn man im Urlaub ist, man will entspannen. Das Gehirn schaltet nicht ab. Wir gehen nicht in diesen Resilience-Modus zurück, in den Ruhe-Modus, in den Standby-Modus, sondern wir versuchen immer Probleme zu lösen. So ist unser Gehirn ausgerichtet. Das hat uns damals dann auch zum Überleben gebracht, weil derjenige, der dann nur in der Höhle wartete, ist dann vermeintlich mit seiner Sippe verstorben, als die sich aufmachten, um zu jagen. So, dass das ein ganz tiefer Impuls in uns ist, dass wir nicht die Ruhe haben, einfach auch Dinge zu entwickeln. Morningstar hat das mal erhoben, dass sowohl bei Institutionellen als auch bei Privaten, die durch dieses Power Trading, durch dieses viele Hin und Her, sich auch über einen Information Overflow, also über zu viele Informationen, zu viele Entscheidungen, zu viele Impulse entstehen, dass man da unüberlegte Anlagestrategien nutzt, dass man verunsichert wird durch viele andere Einflüsse und das nachweislich 3,3% Performance pro Jahr kostet. Also manchmal ist es besser, einfach den Gluteus Maximus zu nutzen und einfach Dinge auch auszusitzen, aber nicht generell. Das heißt also bei einer unüberlegten Anlagestrategie oder bei Märkten, die signifikant in ein bärisches Regime abgedriftet sind, da macht es Sinn, wirklich auch aktiv zu sein. Und es macht natürlich auch Sinn, über Sparpläne antizyklisch zu agieren. Das heißt, da haben Sie eine ewige, stetige Einzahlungsrhythmik. Man kann daraus auch eine Auszahlpläne dann machen zu einem späteren Zeitpunkt, wo man dann antizyklisch automatisiert, frei von psychologischen Faktoren in einem regelmäßigen Rhythmus die Investition tätigt. Das macht absolut Sinn.
Die vierte Todsünde, wir hatten sie eingangs ganz kurz gestreift, wenn die anderen es machen, dann kann es doch nicht verkehrt sein. Also ich setze auf die Schwarmintelligenz und trabe mit der Herde oder der Herde hinterher.
Ja, aber die Herde ist halt leider nicht intelligent. Sie läuft dem buntesten Gefieder hinterher oder dem lautesten Tier, dem vermeintlich stärksten. Aber das ist oftmals nicht der klügste. Von daher rennen wir grundsätzlich einfach in der Herde, weil wir uns wohlfühlen, weil es eine Scheinsicherheit gibt, weil es auch der Status quo ist. Das ist ein bekanntes Phänomen auch in der Börsenpsychologie, diesen Status quo-Effekt. Wir lieben den Ist-Zustand. Wir haben mehr Ängste, etwas Neues zu beginnen, weil das Risiko überbewertet wird, dass das Neue eventuell in eine falsche Richtung gehen kann, wobei man ja täglich seine Entscheidungen auch revidieren kann, wenn das wirklich in die falsche Richtung geht. Aber grundsätzlich ist dieser Status Quo-Effekt, steht uns dieser Status Quo-Effekt im Quer. Und das ist der Punkt, dass wir leider immer noch mit der Herde auch laufen. Sinnvoll ist es, antizyklisch zu agieren an der Börse. Und das trennt auch dann die Spreu vom Weizen, den erfolgreichen Portfolio-Manager oder Vermögensverwalter von dem weniger erfolgreichen, dass er sich eben halt auch gegen einen Trend mal stellt. Nicht, wenn er signifikant klar ist, aber Dinge günstig einzukaufen und teuer zu verkaufen, das ist ja grundsätzlich das Kaufmannslied. Wir machen es im Supermarkt ja auch intuitiv. Wir bücken uns nach der günstigeren Butter und greifen nicht mittig irgendwo rein und kaufen es dann teuer ein. Und da, wo viele stehen, hat man selber wenig Platz. Ich glaube, damit ist es gut zusammengefasst.
Also lieber vor der Herde laufen. Man muss ja nicht der bunteste oder der lauteste sein. Trends erkennen und ja vielleicht mal den anderen Weg gehen. Kaufen, verkaufen, das ist natürlich mit Kosten verbunden, aber das ist irgendwo auch so eine Art Blackbox. Also man sieht die Kurssteigerung im Idealfall, aber was man dafür einsetzt, was man dafür bezahlt, das übersieht man oft.
Richtig, Herr Große. Indem wir uns bei einer Autorentscheidung am Anfang sicherlich die Preisfrage stellen, neigen wir dann zum Ende hin nicht mehr über das Interieur und ob da noch 5.000, 6.000 Euro für eine Nappa-Ausstattung oder was auch immer, größere Motorisierung, schönere Klimaanlage, bessere Soundanlage. Darüber machen wir uns gar keinen Kopf. Also die Kosten treten in einem bestimmten Entscheidungsprozess in den Hintergrund. Wir haben an der Börse leider nur zwei Treiber. Das ist einmal die Rendite, die kann man nicht direkt beeinflussen. Die ist marktinduziert. Wenn der Markt nach oben läuft, hebt es alle Boote, hebt es auch das eigene Portfolio. Wenn man sehr gut ist, dann kann man über Stockpicking auch sehr glücklich Einzeltitel, die steigen, dann auch sein Engagement dort erhöhen. Aber das ist, wie gesagt, nicht direkt beeinflussbar. Die andere Stellgröße, die langfristig zur Vermögensbildung nicht unterschätzt werden kann, sind die Kosten. Und wenn man die versucht, möglichst stark nach unten zu drehen, und dafür gibt es momentan ja auch übers Internet wunderbare Plattformen, denk selber auch an unser Haus. Wir bieten Menschen, die Selbstentscheider sind, komplett kostenfreie Strukturen. Das heißt, man kauft aktive Fonds ohne Ausgabeaufschläge. Es gibt keine Rücknahmegebühren, keine Switchgebühren, keine Transaktionsgebühren ab einem bestimmten Volumen, keine Depotführungsgebühren. Und das sind generell immer Kosten, die Sie, wenn Sie irgendwo in eine Bank reinlaufen, unten am Schalter natürlich bezahlen müssen. Und wenn man im Schnitt 6,5% Rendite über ein internationales Aktienportfolio konservativ über einen langfristigen Zeitraum erzielt, jedes Jahr 6,5% Nettorendite. Wenn man dann die Kosten nicht reduziert und Ausgabeaufschläge bezahlt, dann halbiert man das und im schlimmsten Falle egalisiert sich dann diese Rendite und die Kunden wundern sich, weswegen man nach 5 Jahren immer noch keine positive Rendite erzielt hat.
Costolani, den hat man schon mal zitiert in dieser Aufzählung. Ich möchte nochmal zitieren. Er hat gesagt, ja, leg diese Aktien dann irgendwo ins unters Kopfkissen, nimm eine Schlaftablette und guck dann nach 10 Jahren wieder drauf. Ich glaube, das gilt jetzt nicht mehr. Man soll auch regelmäßig sein Portfolio anschauen.
Ja, also grundsätzlich haben wir ja mit ETFs auch ein wunderbares Instrument der breiten Diversifikation. Also wenn man sehr stark in der Einzeltitelselektion unterwegs ist, und ich bitte dabei eins zu bedenken, es macht nur 5% des Anlageerfolges aus langfristig, ob Sie die Aktie A oder B haben. Grundsätzlich ist es viel wichtiger, breit diversifiziert zu sein, in der richtigen Asset-Klasse, also sprich in Aktien zu sein, wenn man in solch einem Bullenmarkt ist, wie wir uns seit letztem Jahr Oktober in diesem Markt befinden. Im Grundsatz sollte man einfach zusehen, dass man breit diversifiziert, nicht täglich reinschaut, aber durch die breite Diversifikation haben Sie schon eine Risikostreuung. Dann ist es wirklich ein Gebot der Disziplin und der Aufmerksamkeit. Man sollte sein Vermögen mindestens die gleiche Aufmerksamkeit wie seinem Ehepartner schenken, dass man zumindest einmal im Quartal schaut, ob alles in Ordnung ist.
Wie sind Sie durchgegangen, die 7 Todsünden der Anlage? Vielleicht ein kurzes Fazit?
Ja, Disziplin und Geduld, sich auch nicht anstecken zu lassen von der Herde, wenn alle schreien, rein in die Börse, rein in Tech-Werte. Wir haben große, dominante Megatrends. Dafür reicht jetzt leider nicht die Zeit, aber man kann einfach auch im Internet sich informieren. Alles, was die Bedürfniskette des Menschen erweitert, befriedigt, das hat eine große Chance. Wir befinden uns in einem schumpeterschen Prozess. Dinge entwickeln sich. Eine Nvidia wird in 20 Jahren vermutlich nicht mehr unter den Top 20 sein, so wie wir den S&P vor 25 Jahren auch kaum wiedererkennen würden. wie er jetzt aufgestellt ist. Das heißt, alles ist im stetigen Fluss, alles ist in einer ewigen Entwicklung. Die alten Römer sagten Panterei dazu. Und deshalb muss man einfach mit einem aktiven Ansatz immer dabei sein. Und wenn man das sorgfältig betreibt, dann ist das auch kein Hexenwerk. Dann kann man sehr, sehr vermögend werden, ohne zu viele Risiken einzugehen. Das ist die Chance an der Börse.
Ganz klar die Korrektur. Das waren die Griechen. Panterei ist griechisch. Alles fließt. Aber die Botschaft ist vollkommen klar.
Groß, Gott sei Dank. Wesentliche Korrektur.
Ich habe ja auch einen Fehler gemacht. Ich habe die Hörer aufgefordert, dieses Interview sich auszudrucken und an die Wand zu nageln. Geht ja natürlich nicht bei einem Interview, aber man kann es sich ja runterladen und vielleicht einen Klingelton draus machen. Und jede dieser einzelnen Sünden und unterschiedlichen Klingeltonen, da wird man immer dran erinnert.
Oder die KI fragen. Vielleicht hat die eine Lösung.
Nicolas Kreutz von Invios. Dankeschön fürs Interview.
Ich habe zu danken.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.